Wir haben von einigen der besten Lehrer in der Kirche gehört. Sie haben uns sehr gute Anregungen zu vielen Aspekten und Grundsätzen für guten Unterricht mit auf den Weg gegeben. Es wurde schon gesagt, dass wir in der einen oder anderen Hinsicht alle Lehrer sind und es ist unsere Pflicht, andere so gut wir nur können, zu unterweisen. Ich möchte Ihnen von ein paar Menschen berichten, die ich kannte und die Einfluss auf mich hatten und mir wichtige und unvergessliche Lektionen erteilt haben. Ich musste an eine emeritierte Generalautorität denken, Elder Marion D. Hanks, der ein hervorragender Lehrer im Seminar, Institut und ganz allgemein in der Kirche war. Er hat viele verschiedene Unterrichtsmethoden verwendet. Einmal bereiste er eine Mission und führte mit jedem Missionar in diesem Gebiet eine Unterredung. Ich hatte einen Auftrag ganz in der Nähe zu erfüllen und man brachte mich zusammen mit Elder Hanks und dem Missionspräsidenten zum Flughafen. Elder Hanks erzählte dem Missionspräsidenten, wie sehr er es genossen hatte, mit jedem einzelnen Missionar zu sprechen. Er berichtete, er habe sich gedrängt gefühlt, eine Missionarin zu fragen, erzählen Sie mir bitte etwas über Ihre Mission und was Sie empfunden haben, als Sie als Missionarin berufen wurden. Sie erzählte ihm, ihr Vater, ein Farmer und ein demütiger Mann, bereitwillig viel für den Herrn und sein Reich geopfert habe. Er finanzierte bereits zwei Söhnen die Mission. Als er sie eines Tages auf ihren nie geäußerten Wunsch ansprach, auf Mission zu gehen, er erklärte ihr, wie der Herr ihm geholfen hatte, Geld für sie zu beschaffen. Er war aufs Feld gegangen, um mit dem Herrn zu sprechen und ihm zu sagen, dass er keine materiellen Güter mehr habe, die er verkaufen oder opfern oder als Pfand für einen Kredit verwenden könne. Er wollte wissen, wie er seiner Tochter helfen konnte, auf Mission zu gehen. Da hatte er die Eingebung, er solle Zwiebeln pflanzen. Er dachte, er habe das falsch verstanden. In diesem Klima gedienen keine Zwiebeln. Niemand baute Zwiebeln an. Er hatte auch keine Erfahrung damit. Nachdem er eine Zeit lang mit dem Herrn gerungen hatte, hatte er noch einmal das Gefühl, er solle Zwiebeln pflanzen. Also nahm er einen Kredit auf, kaufte Samen, säte ihn aus, pflegte die Saat und betete. Die Elemente wurden besänftigt und die Zwiebeln gediehen. Er verkaufte die Ernte, zahlte die Schulden an die Bank zurück, zahlte auch, was er dem Staat und dem Herrn schuldete, und den Rest zahlte er auf ein Konto auf den Namen seiner Tochter ein. Genug für ihre Mission. Elder Hanks sagte dann dem Missionspräsidenten, ich werde niemals diese Geschichte vergessen, auch nicht diese Situation, die Tränen in ihren Augen, den Klang ihrer Stimme oder mein Gefühl, als sie sagte, Bruder Hanks, es fällt mir nicht schwer, an einen liebevollen Vater im Himmel zu glauben, der meine Bedürfnisse kennt und mir gemäß seiner Weisheit helfen wird, wenn ich demütig genug bin. Elder Hanks gab hier eine höchst wichtige Lektion. Jedes Kind in jedem Klassenzimmer, jeder junge Mann und jede junge Dame, jeder Schüler im Seminar oder Institut, jeder Erwachsene in der Evangeliumslehrerklasse, jeder Missionar, ja, jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen. Das Zuhören ist ein bedeutendes Element beim Lehren und beim Lernen. Als kleiner Junge erlebte ich, welchen Einfluss eine sehr erfolgreiche und inspirierte Lehrerin hat, die einem zuhört und einen lieb hat. Sie hieß Lucy Gertsch. In der Sonntagsschule belehrte sie uns über die Erschaffung der Welt, den Fall Adams und das Sühnopfer Jesu. Sie brachte zum Unterricht Ehrengäste wie Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus und natürlich Jesus mit. Obwohl wir sie nicht sahen, lernten wir doch, sie zu lieben, zu ehren und ihnen nachzueifern. Doch nie war ihr Unterricht dynamischer, noch hinterließ er einen bleibenderen Eindruck, als an dem einen Sonntagmorgen, an dem sie uns traurig mitteilte, dass die Mutter eines unserer Mitschüler verstorben war. Wir hatten Billy an jenem Morgen schon vermisst, wussten aber nicht, warum er nicht da war. Im Unterricht ging es um das Thema, geben ist seliger als nehmen. Wir hatten die Lektion zur Hälfte durchgenommen, als unsere Lehrerin den Leitfaden schloss und uns Augen, Ohren und Herz für die Herrlichkeit Gottes öffnete. Sie fragte, wie viel Geld haben wir in unserer Klassenkasse? Der Weltwirtschaftskrise zum Trotz verkündeten wir stolz 4,75 $. Liebevoll schlug sie vor, Billys Familie ist arm und hat großen Kummer. Was haltet ihr von der Idee, sie heute Morgen zu besuchen und der Familie das Geld zu schenken? Ich werde niemals vergessen, wie unsere kleine Klasse die drei Wohnblocks bis zu Billys Wohnung ging, wie wir ihn, seinen Bruder, seine Schwestern und seinen Vater begrüßten. Es war nicht zu übersehen, dass Billys Mutter fehlte. Ich denke immer gern daran zurück, wie uns allen die Tränen in den Augen standen, als unsere Lehrerin dem kramgebeugten Vater mit zarter Hand den weißen Briefumschlag mit unserem kostbaren Klassengeld in die Hand drückte. Auf dem Rückweg ins Gemeindehaus fühlten wir uns leicht wie eine Feder. Uns war so leicht ums Herz wie noch nie. Noch nie hatten wir so vollkommene Freude empfunden. Noch nie war uns so tiefe Erkenntnis zuteil geworden. Eine von Gott inspirierte Lehrerin hat ihren Jungen und Mädchen eine ewige Lektion in göttlicher Wahrheit erteilt. Geben ist seliger als nehmen. Wir hätten die Worte der Jünger auf dem Weg nach Emmaus etwas umformulieren können. Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als sie uns den Sinn der Schrift erschloss? Lucy Gertsch kannte jeden in ihrer Klasse. Sie hat immer diejenigen besucht, die an einem Sonntag nicht da waren oder ganz einfach nicht kamen. Wir wussten, dass wir wichtig waren. Niemand von uns hat sie oder die Lektion, die sie gegeben hat, je vergessen. Viele, viele Jahre später, als Lucys Leben sich dem Ende näherte, besuchte ich sie. Wir sprachen über diese längst vergangenen Tage, als sie noch unsere Lehrerin war. Wir sprachen über jeden aus der Klasse und darüber, was sie jetzt alle so machten. Sie hatte sich ihr Leben lang um andere gesorgt und gekümmert. Eine weitere inspirierte Lehrerin war Irma Bollwinkel. Sie gehörte unserem Pfahl-PV-Ausschuss an. Sie erklärte uns immer wieder, wie wichtig es sei, die Glaubensartikel zu lernen. Wir konnten erst aus der Primarvereinigung aufsteigen, wenn wir ihr jeden einzelnen Glaubensartikel aufgesagt hatten. Eine ziemliche Herausforderung für so wilde Jungen, aber wir blieben dran und schafften es. Aus diesem Grund konnte ich mein ganzes Leben lang die Glaubensartikel auswendig. Viele Jahre lang war ich als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel für Ostdeutschland, die damalige Deutsche Demokratische Republik, zuständig. Bei dieser Aufgabe kam es mir sehr gelegen, dass ich die Glaubensartikel auswendig wusste. Bei jedem meiner Besuche in den 20 Jahren, in denen ich dieses Land betreute, wies sich die Mitglieder auf den 12. Glaubensartikel hin. Wir glauben, dass es recht ist, Königen, Präsidenten, Herrschern und Obrigkeiten untertan zu sein und dem Gesetz zu gehorchen, es zu achten und für es einzutreten. Die kommunistische Regierung dort hatte stets ein Auge auf unsere Versammlung, die hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang stattfanden. Anfang der 80er Jahre ersuchten wir die Regierung um Genehmigung, dort einen Tempel errichten zu dürfen, und später baten wir um die Erlaubnis, dass junge Männer und Frauen aus diesem Land irgendwo in der Welt eine Mission erfüllen und dass andere Missionare in ihr Land kommen dürfen. Man hörte uns zu und antwortete, Elder Monson, wir haben Sie 20 Jahre lang beobachtet und festgestellt, dass wir Ihnen und Ihrer Kirche vertrauen können, denn wir wissen, dass Sie und Ihre Kirche Ihre Mitglieder dazu anhalten, sich an die Gesetze des Landes zu halten. Ende des Zitats. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel erzählen, warum es sich lohnt, die Glaubensartikel zu lernen. Vor 45 Jahren war ich zusammen mit einem Mann namens Sharman Hamill in Salt Lake City in der Druckindustrie tätig. Einmal fuhr ich ihn nach der Arbeit nach Hause und fragte ihn, wie er sein Zeugnis vom Evangelium erlangt habe. Er antwortete, das ist interessant, Tom, dass du mich danach fragst, denn diese Woche gehe ich mit meiner Frau und den Kindern in den Manti-Tempel und wir lassen uns für alle Ewigkeit aneinander siegeln. Er fuhr fort, wir wohnten im Osten der Vereinigten Staaten. Ich fuhr mit dem Bus nach San Francisco, um in einer anderen Druckerei Fuß zu fassen. Dann wollte ich meine Frau und die Kinder nachholen. Von New York bis Salt Lake City verlief die ganze Fahrt ereignislos. Doch in Salt Lake City stieg ein kleines Mädchen ein, ein PV-Kind, und setzte sich neben mich. Es fuhr nach Reno, Nevada, wo es seine Tante besuchen wollte. Als wir gen Westen fuhren, sah ich eine Werbetafel. Kommen Sie diese Woche zur Sonntagsschule der Mormonen. Ich meinte zu dem Mädchen, ich schätze, es gibt viele Mormonen hier in Utah, oder? Das Mädchen bejahte. Dann fragte ich es, bist du auch Mormonen? Auch diese Frage wurde bejaht. Dann fragte Sharman Hamill, woran glauben denn die Mormonen? Da sagte das kleine Mädchen den ersten Glaubensartikel auf und erläuterte ihn. Dann sagte es den zweiten Glaubensartikel auf und erläuterte auch ihn. Dann kam der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste und alle weiteren Glaubensartikel. Und das Mädchen gab eine Erklärung für einen jeden. Sie beherrschte sie in ihrer Reihenfolge. Sharman Hamill erzählte, als wir in Reno ankamen, stieg das kleine Mädchen aus und wurde von seiner Tante herzlich begrüßt. Und ich war wirklich beeindruckt. Er sagte, die ganze Fahrt nach San Francisco fragte ich mich, wie kommt es, dass dieses kleine Mädchen die Lehren seiner Kirche so gut kennt? Als ich in San Francisco angekommen war, suchte ich als allererstes, so Charmin, in den gelben Seiten nach der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ich rief den Missionspräsidenten an, und er schickte zwei Missionare zu meiner Unterkunft. Ich schloss mich der Kirche an. Meine Frau und alle unsere Kinder auch. Und das lag unter anderem daran, dass dieses PV-Kind die Glaubensartikel auswendig konnte. Ende des Zitats. Ich muss an die Worte des Apostels Paulus denken, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Erst vor 3 Monaten kam Familie Hamill nach Salt Lake City zur Hochzeit ihrer Tochter Marianne. Sie kamen bei mir im Büro vorbei und wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Alle 6 Töchter waren dabei, 4 Schwiegersöhne und 12 Enkelkinder. Die ganze Familie ist noch immer aktiv in der Kirche. Jede der Töchter war schon im Tempel. Zahllose Menschen haben durch die Mitglieder dieser Familie vom Evangelium gehört. Und das alles, weil einem kleinen Kind die Glaubensartikel beigebracht worden waren und es in der Lage und mutig genug war, einem Mann, der nach dem Licht des Evangeliums suchte, die Wahrheit zu verkünden. Mir gefällt die Aufforderung des Herrn im 88. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse. Ich zitiere, ich gebe euch das Gebot, einander die Lehre des Reiches zu lehren. Lehrt eifrig und meine Gnade wird mit euch sein. Vor vielen Jahren hatte ich einen Auftrag in Südkalifornien. Im Flugzeug setzte sich eine nette junge Frau auf den freien Platz neben mir. Sie schlug ein Buch auf. Wie man das so macht, las ich unauffällig den Titel. Ein wunderbares Werk, ja, ein Wunder. Ich meinte, oh, Sie müssen Mormonen sein. Sie entgegnete, nein. Wie kommen Sie darauf? Ich erwiderte, Sie lesen da ein Buch, das von einem sehr bekannten Mitglied der Kirche, Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, geschrieben wurde. Sie meinte, tatsächlich, jemand, mit dem ich befreundet bin, hat es mir gegeben, aber ich weiß nicht viel darüber. Aber irgendwie hat es meine Neugier geweckt. Ich überlegte, ob ich auf sie eingehen und mehr über die Kirche erzählen soll. Da fielen mir die Worte des Apostels Petrus ein. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Ich beschloss, dass dies ein guter Zeitpunkt war, Zeugnis zu geben. Ich erzählte ihr, dass ich die Ehre hatte, Jahre zuvor Elder Richards beim Druck des Buches Ein wunderbares Werk, ja ein Wunder, behilflich zu sein. Ich erzählte ihr ein wenig über diesen großartigen Mann. Ich erzählte ihr, dass tausende Menschen die Wahrheit angenommen haben, nachdem sie sein Buch gelesen hatten. Dann hatte ich die Freude, während des ganzen Fluges nach Los Angeles ihre Fragen über die Kirche zu beantworten. Kluge Fragen, die einem Herzen entsprangen, das nach der Wahrheit suchte. Ich fragte, ob ich veranlassen dürfe, dass zwei Missionarinnen sie besuchen. Ich fragte, ob sie gern unseren Zweig in der Nähe ihrer Wohnung in San Francisco besuchen möchte. Sie war mit allem einverstanden. Als ich wieder zu Hause war, schrieb ich Präsident Irvin G. Derrick im Pfarr San Francisco und leitete die Information an ihn weiter. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als Präsident Derrick mich ein paar Monate später anrief und sagte, Elder Monson, ich rufe wegen Yvonne Ramirez an. Sie ist Flugbegleiterin und war privat unterwegs. Die junge Frau, die auf dem Flug nach Los Angeles neben ihnen saß, die junge Frau, der sie sagten, es sei kein Zufall, dass sie neben ihr säßen und sie gerade das Buch Ein wunderbares Werk, ja ein Wunder, lese. Bruder Monson, sie ist gerade das jüngste Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage geworden. Sie möchte gern mit Ihnen sprechen und sich bedanken. Natürlich war ich überglücklich. Das war ein wunderbarer Anruf. Ein Beispiel für einen hervorragenden Lehrer war Präsident David O. McKay, der mich übrigens auch ins Kollegium der Zwölf Apostel berufen hat. Er lehrte mit Liebe und Einfühlungsvermögen. Er war das beste Beispiel für das, was er sagte. Er hatte ein gütiges Herz und eine herzliche Art. Er war ein Lehrer der Wahrheit und folgte dem Beispiel des Erretters. Dies war mir schon aufgefallen, lange bevor ich als Generalautorität berufen wurde. Einmal kam ich in sein Büro, um ein paar Druckfahnen für ein Buch, das wir veröffentlichten, durchzugehen. Bei diesem Treffen fiel mir ein Bild an der Wand auf und ich meinte, Präsident McKay, das ist ja ein sehr schönes Gemälde. Ist das eine Darstellung Ihres Elternhauses in Huntsville in Utah? Er lehnte sich zurück, lachte leise vor sich hin, wie es für ihn so typisch war, und sagte, ich möchte Ihnen etwas über dieses Bild erzählen. Eine liebenswürdige Frau kam eines Tages im Herbst zu mir und schenkte mir dieses wunderschöne Gemälde. Es war gerahmt und konnte, wie es war, an die Wand gehängt werden. Sie erklärte, Präsident McKay, ich habe fast den ganzen Sommer damit zugebracht, dieses Bild von Ihrem Elternhaus zu malen. Er erzählte, er habe das Geschenk angenommen und sich voller Begeisterung bedankt. Dann sagte er zu mir, wissen Sie, Bruder Monson, diese gute Frau hat das falsche Haus gemalt. Sie hat das Nachbarhaus gemalt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass es das falsche Haus ist. Doch dann macht er noch eine Bemerkung, und das ist eine wichtige Lektion für uns alle. Er sagte, aber eigentlich, Bruder Monson, hat sie das richtige Haus für mich gemalt, denn wenn ich als kleiner Junge auf dem Bett lag, das bei uns zu Hause vorne auf der Veranda stand, blickte ich durch das Fliegengitter genau auf das Haus, das sie gemalt hat. Sie hat das richtige Haus für mich gemalt. Einige der besten Lektionen lernen wir von unseren Eltern. Meine brachten mir in meiner Kindheit und Jugend viel Wertvolles bei. Häufig hatte dies damit zu tun, wie man anderen dient. Ich kann mich an viele Kindheitserlebnisse erinnern. Die Vorfreude auf das Sonntagsessen ist eine davon. Wenn wir Kinder uns dem Hungertod nahe um den Tisch drängten und der Raum vom Duft des Rinderbratens erfüllt war, sagte meine Mutter zu mir, Tommy, ich habe diesen Teller für Bob fertig gemacht. Bring ihn bitte zu Bob, bevor wir essen, und komm dann schnell zurück. Ich habe nie verstanden, weshalb wir nicht erst essen und ihm anschließend diesen Teller bringen konnten. Ich sprach diese Frage niemals aus und lief die Straße hinunter zu Bob und wartete ungeduldig, bis seine alten Füße ihn endlich zur Tür getragen hatten. Dann gab ich ihm den Teller und er gab mir den blitzblanken Teller vom vergangenen Sonntag zurück und bot mir 10 Cent für meinen Dienst an. Meine Antwort lautete immer gleich: Ich kann das Geld nicht annehmen. Meine Mutter würde mir das Fell über die Ohren ziehen. Dann fuhr er immer mit seiner faltigen Hand über meine blonden Haare und sagte: Mein Junge, du hast eine wundervolle Mutter. Sag ihr vielen Dank. Ich weiß auch noch, dass mir das Sonntagsessen nach diesem Botengang immer noch etwas besser schmeckte. Der Vater meiner Mutter, Großvater Thomas Condy, hat mir auch eine eindrucksvolle Lektion beigebracht, bei der auch der alte Bob eine Rolle spielte. Unsere Familie hat irgendwie viel Kontakt mit ihm gehabt. Er war Witwer und schon über 80, als das Haus, in dem er ein Zimmer gemietet hatte, abgerissen werden sollte. Ich hörte, wie er meinem Großvater von seiner misslichen Lage erzählte, als wir drei bei meinem Großvater in der alten Schaukel auf der Veranda saßen. Mit trauriger Stimme sagte er zu Großvater: Mr. Condy, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Familie. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe nur wenig Geld. Ich fragte mich, was Großvater wohl dazu sagen würde. Wir schaukelten einfach weiter. Dann griff Großvater in seine Tasche und holte die alte Lederbörse heraus, aus der er auf mein Drängen hin schon so manche Münze als kleines Geschenk für mich genommen hatte. Dieses Mal nahm er einen Schlüssel heraus und gab ihn dem alten Bob. Er sagte ganz liebevoll: Bob, das ist der Schlüssel für das Haus nebenan. Es gehört mir. Nimm den Schlüssel, bring deine Sachen in das Haus und bleib, solange du willst. Du brauchst keine Miete zu zahlen und niemand wird dich jemals wieder vor die Tür setzen. Dem alten Bob stiegen Tränen in die Augen, liefen ihm über die Wangen und verschwanden dann in seinem langen, weißen Bart. Auch Großvaters Augen waren feucht. Ich sagte kein Wort, aber an dem Tag war mein Großvater für mich der größte Held. Ich war stolz, dass ich seinen Vornamen trug. Ich war damals zwar noch klein, aber diese Lektion hat sich auf mein Leben gewaltig ausgewirkt. Das sind nur ein paar Lektionen, die ich von Menschen gelernt habe, die Einfluss auf mich hatten und mir etwas beigebracht haben. Noch einmal sage ich Ihnen, wir sind alle Lehrer. Uns muss auch stets bewusst sein, dass wir andere nicht nur mit Worten lehren, sondern auch durch unsere Wesensart und durch unsere Lebensweise. Mögen wir dem Beispiel des vollkommenen Lehrers, dem Herrn und Heiland Jesus Christus, folgen, wenn wir andere unterweisen. Er hat seine Spuren im Sand am Meer hinterlassen, doch seine Grundsätze für das Lehren hat er im Herzen und im Leben aller hinterlassen, die er belehrt hat. Seine Jünger hat er damals aufgefordert, und es gilt auch für uns heute: Folgt mir nach. Mögen wir vorangehen und gehorsam alles befolgen, damit man auch über jeden von uns das sagen kann, was über den Erlöser gesagt wurde: Du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Möge dies so sein. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.